Guten Morgen. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Ich möchte das tun, indem ich aus der Losung heute einige Verse vorlese und das ist aber jetzt hier echt unscharf irgendwie. Vielleicht muss ich mir am Büchertisch doch die Großdruckausgabe bestellen, aber irgendwie, wo ist denn meine Brille? Warte mal. Mit Brille geht das natürlich alles besser, aber wo ist sie denn? Ach, Rolf, da ist sie ja. Ach, das ist ja, danke schön, danke. Ach, das ist ja gut. So, jetzt habe ich meine Brille gefunden. Dann die Losung, und zwar die Losung von heute. Mit dem Wochenspruch möchte ich starten. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Nicht gestern, nicht morgen, jetzt. Dann für heute aus 3. Mose 19, Vers 17. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 14 steht, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. So stelle ich mir im Grunde Gemeinde vor. Ich lese es nochmal vor. Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Das Gottesdienstthema heißt gesucht und gefunden. Sie haben das eben schon gemerkt, ich habe meine Brille gesucht, Rolf hat sie gefunden. Und wir werden uns eine Geschichte in der Bibel anschauen, die sehr bekannt und auch sehr prägnant ist. Und zwar ist das die Geschichte von Zachäus. Und ich habe da zwei Bilder mitgebracht. Das erste können wir uns schon mal anschauen. Können wir das erste Bild sehen? Da sehen wir es. Das ist Zachäus. Diese Darstellung ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt. Also ich habe sie auch in meiner Kindheit schon gelesen oder angeschaut von Kees de Kort, eine holländische Malerin. Zachäus sucht Jesus. Er hat gehört, dass Jesus in die Stadt kommt und er macht sich auf den Weg. Er sucht ihn. Und weil er ein bisschen kleinwüchsiger war und da so viele Leute standen, hat er gedacht, ich kletter auf den Baum, dann kann ich ihn besser sehen. Und das ist genau das, was er jetzt hier tut. Also, ne, er nimmt wirklich Aufwand, Anstrengung in die Hand, klettert auf den Baum, um Jesus zu sehen. Genau, danke. Und jetzt sieht er Jesus. Aber was ist passiert? Jesus hat im Grunde Zachäus gesehen und geht auf Zachäus zu. Also man könnte auch sagen, Jesus ließ sich finden, beziehungsweise er hat Zachäus gefunden. Und wie diese Begegnung weitergeht zwischen Zachäus und Jesus, darüber erfahren wir gleich mehr in der Predigt. Jetzt wollen wir gemeinsam singen, und zwar das Lied Wer bittet, dem wird gegeben. Und dabei sammeln wir die Kollekte ein.
Die
Die Informationen zum Gemeindeleben entnehmen Sie bitte dem am Anfang verteilten Gottesdienstzettel. Dennoch möchte ich auf einige Sachen hinweisen. Insbesondere am 9.11. wurde um 12 Uhr Matti Emanuel geboren. Wir haben auch ein Bild. Er ist 52 Zentimeter groß und wiegt 3705 Gramm. Jetzt fragen sich die einen oder anderen wahrscheinlich, wo gehört er denn dazu? Das ist also Matti Emanuel Giesekus. Kind, Mutter und auch der Vater sind wohlauf. Das ist er mit seinem großen Bruder. Ihr habt gesehen, im Eingangsbereich im Foyer gibt es einen Büchertisch. Dieser Büchertisch ist heute, nächste Woche und am 2. und am 3. Advent aufgebaut. Es gibt verschiedene Bücher, die man dort bestellen kann oder auch direkt einkaufen kann. Ihr könnt also auch Bestellungen aufgeben, am besten diese Woche oder nächste Woche, wenn ihr was Bestimmtes sucht und braucht. Das wird dann im Advent hier liegen. Dann herzliche Einladung, 18. November, nächste Woche Samstag, der Gemeindebrunch. Die Möglichkeit, die Gemeinde näher kennenzulernen. Karin Haddad organisiert das. Karin, steh doch mal kurz auf. Einmal umdrehen. Es haben sich bisher noch nicht so viele Leute angemeldet, deswegen, wenn ihr Interesse habt, geht doch heute am besten nochmal auf Karin zu. Leithausgottesdienst am nächsten Sonntag, 16.30 Uhr, der etwas andere Gottesdienst. Auch hier herzliche Einladung und die Gelegenheit, Freunde mitzunehmen. Weiß jemand das Thema? Ich habe das jetzt hier nicht stehen. Weißt du das Thema?
Nein.
Auch nicht. Naja, das werden wir dann nachreichen. Rolf möchte noch etwas sagen zum Bürgerforum.
Ja, alles gesundes Essen oder was? Das ist das Thema am kommenden Dienstag im Bürgerforum. Referent Wolfgang Schmidt. Kontakt ist über Arne Völkel, unseren Pastor hier, zustande gekommen. Ein humorvoller und interessanter Abend zum Thema gesunde Ernährung. Und ich bin mal gespannt, für wen dieses Thema interessant ist. Bisher haben wir beim Bürgerforum immer Leute gefunden, die das Thema interessant fanden. Und wenn es für dich interessant klingt, dann lade ich ein, komm, bring auch gerne andere mit, für die das Thema relevant ist. Und Bürgerforum ist eine klasse Gelegenheit, dass wir als Gemeinde Menschen, anderen Menschen aus unserem Stadtteil, aus der Stadt überhaupt, aus unseren Freundeskreisen begegnen. Eine Bitte habe ich, am Montag um 18 Uhr ist Aufbau und es wäre klasse, wenn ein oder zwei Leute sich nach dem Gottesdienst kurz bei mir melden. Halbe Stunde brauchen wir, wenn wir ein paar Leute sind, die Stühle und Tische hier herzustellen, alles aufzubauen. Meldet euch doch bitte kurz bei mir. Vielen Dank.
Danke. Gesucht und gefunden, eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. So lautet der Titel dieses Gottesdienstes. Es geht um die Geschichte von Zachäus und ich möchte diese gerne vorlesen, im Anschluss mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und er war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, wenn er vorbeizog. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg sofort vom Baum und nahm Jesus mit großer Freude bei sich auf. Alle waren darüber entrüstet, dass Jesus bei einem solch schlechten Menschen einkehrte. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand betrogen habe, will ich ihm das Vierfache zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm, heute hast du mit deiner ganzen Familie die Rettung erfahren. Denn trotz allem bist auch du ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du zu uns gekommen bist. Du bist uns entgegengegangen. Du bist Zachäus entgegengegangen. Ja, Herr, und es ist egal, ob wir gut, ob wir böse sind, ob wir betrogen haben oder nicht. Du nimmst uns auf. Du bist für jeden in diese Welt gekommen. Dafür danke ich dir. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Was ist eigentlich Glauben? Wie kann ich glauben? Wenn ich die Lehren der christlichen Religion für wahr halte? Oder wenn ich tief in mir überzeugt bin von den Dogmen der Kirche? Oder vielleicht, wenn ich intensive religiöse Gefühle und Erlebnisse habe, die nicht auf Fakten und Beweisen beruhen? Wie geht es dir heute Morgen? Glaubst du? Hast du einen Glauben an Gott und an Jesus gefunden? Ist der christliche Glaube deins geworden? Oder stehst du dem ganzen Christlichen mit Neugierde gegenüber? Vielleicht auch mit einer Sehnsucht oder mit Skepsis und vielen Fragen? Mit Misstrauen oder vielleicht auch mit einer Mischung aus all diesen Dingen? Oder geht es dir so, dass du vielleicht einmal Glauben gehabt hast, der dich bewegt hat, der tief war und der dir dann irgendwie verloren gegangen ist, abhanden gekommen? Ein Kinderglaube vielleicht oder vielleicht nach einer tiefen Enttäuschung hast du gesagt, ich kann das nicht mehr glauben, an so einen Gott will und kann ich nicht mehr glauben. Und jetzt scheint dir der Weg zum Glauben verstellt, unerreichbar. Und ich glaube, dass wenn uns diese Fragen, wenn uns solche Fragen beschäftigen, dieser Bibeltext, den Olaf Nattenberg schon einmal vorgelesen hat, dass er uns hilft und Antworten gibt. Ich möchte jetzt noch mal so Schritt für Schritt durchgehen und meine Anmerkungen machen und wir werden sehen, es geht in dieser Geschichte um Glauben, christlichen Glauben, Glauben an Jesus Christus. In der Übersetzung Gute Nachricht fängt es so an: Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, dem Ziel seines Wirkens, und auf diesem Weg, seine letzte Station sozusagen, war Jericho. 25 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Jesus und seine Jünger gehen durch das Dorftor, ziehen durch die Stadt. Und wir lesen weiter: In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Zachäus, die Hauptperson dieser Geschichte. Und sein Name spielt eine Rolle, der ist wichtig. Zachäus ist eine Kurzform von Zacharias, und das ist ein zutiefst jüdischer Name, heißt der Gerechte. Also Zachäus, ein Mann, der zum Volk Israel gehört. Und Jericho, das gehörte noch zum römischen Judäa und war eine wichtige Zoll- und Grenzstation, eine Art Hauptzollstation auf dem Weg nach Jerusalem und dann weiter nach Judäa und bis nach Ägypten. Zachäus war der Oberzöllner, ein Zöllner in leitender Position. Er hatte Angestellte, ein Unternehmen, die für ihn arbeiteten. Und er war sehr reich. An dieser Stelle lohnt es sich, nochmal darüber nachzudenken, wie ein Zöllner sein Geld verdiente. Ein Zöllner war ein sogenannter Abgabenpächter. Das heißt, Zachäus hatte dem König oder Fürsten von Jericho Geld dafür bezahlt, dass er dort Steuern und andere Abgaben kassieren durfte. Zum Beispiel Marktabgaben, Zölle, Steuern auf Kauf und Verkauf, Gewerbesteuer, Haussteuer und so weiter. Dazu kam dann allerdings, dass die Stadt ihrerseits von dem Geld, was Zachäus für sie kassierte, auch Zwangsabgaben an die römischen Besatzer leisten musste. Das war also doppelt, was der Zachäus Geld eintrieb. Und das lief so: Der Zachäus hatte einen Pachtvertrag unterschrieben und in dem stand dann auch eine bestimmte Summe von Geld, die Zachäus mindestens pro Jahr abliefern muss. Und die war sicherlich nicht gering. Ja, und wie verdiente jetzt Zachäus bei der ganzen Geschichte sein Geld? Ihr ahnt es schon. Bei allen Abgaben, die er von den Leuten nahm, schlug er etwas drauf. Er nahm mehr, er musste mehr nehmen, als das, was an den Stadtfürsten ging. Und da es keine Abgabenordnung gab, so wie wir das heute als gute Deutsche kennen und erwarten, nahm er so viel, wie ihm angemessen erschien. Und wenn er mal den Eindruck hatte, da habe ich einen zahlungskräftigen Menschen vor mir stehen, dann langte er zu. Bei alledem war er nicht zimperlich. Etwas später in dem Bibeltext in Vers 8 heißt es von Zachäus, dass er den Leuten zu viel abgenommen hat. Und das griechische Wort klingt nicht ganz so harmlos. Es geht um Schikanieren, Bedrücken und Erpressen. Also wir sehen, Zachäus der Zöllner saß voll zwischen den Stühlen. Er musste dem Stadtfürsten liefern. Da hatte er Druck und er war bei seinen Kunden nicht wirklich beliebt und musste ihnen immer wieder auf die Finger klopfen, damit sie zahlten. Kein einfacher Job. Aber Zachäus hatte es geschafft, er war reich damit geworden. Reich und verhasst. Das sieht man auch daran, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Er wollte, so heißt es, unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. Die Leute ließen ihn nicht durch. Niemand dachte daran, ihm dem verhassten Zöllner Platz zu machen. Aber Zachäus gab nicht auf. Ich lese weiter, so lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Dass wir uns das vorstellen, ein Maulbeerfeigenbaum wächst nicht in die Höhe, sondern in die Breite. Er hat kräftige, lange Äste und die wachsen fast parallel zum Boden. Und da auf solch einem Ast, so müssen wir uns das vorstellen, saß der Zachäus. Und dann lese ich weiter. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Ist ja erstaunlich, ne? Als Jesus an dem Baum vorbeikam, wusste er, dass Zachäus da war. Und er kannte seinen Namen. Wie auch immer, ob ihm das Gott offenbart hat oder ob sich das rumgesprochen hat. Jesus sprach Zachäus an, lud sich bei ihm ein und dann heißt es, Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Soweit, so gut, Happy End könnte man meinen, aber, Vers 7 kommt noch, alle sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Die Leute sagten, wer bei so einem Kerl ins Haus geht und sein Gast ist, der heißt das, was er getan hat, gut. All die Erpressung, all die Schikane und Ausbeutung, der solidarisiert sich mit so einem Verbrecher, so einem Sünder und das geht nicht. Zu so einem darf Jesus nicht gehen. Zachäus kriegt das mit und seine Reaktion, Vers 8, aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Zachäus war offensichtlich auf einmal überraschenderweise entschieden, ein anderes, ein neues Leben zu führen. Und was er hier sagt, ist quasi eine öffentliche Erklärung. Wir ahnen, bei Zachäus hat sich etwas geändert. Um 180 Grad hatte er sich gedreht. So hätte er am Morgen des Tages nie und nimmer geredet. Und hier wird auch das etwas deutlich, dass er Jesus sehr, sehr dankbar war. Vers 9, darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Mit diesen Worten deckt Jesus auf, was in dieser Begegnung wirklich passiert war. Zachäus hatte in dieser kurzen Begegnung mit Jesus, so heißt es, Rettung. Oder man kann dieses Wort auch mit Heil übersetzen. Er hatte Rettung oder Heil erfahren. Und dieses Wort Rettung und Heil wird in der Bibel im Neuen Testament gebraucht, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus findet. Wenn ein Mensch anfängt, an Jesus zu glauben, dann erkennt er nämlich, ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen. Und das ist so, wie wenn jemand todkrank ist, ohne Chance, und dann erhält er das Medikament, was ihn wieder gesund werden lässt. So wie wenn ein an Leukämie Erkrankter dann auf einmal doch noch die Knochenmarkspende bekommt, die ihm hilft. Und Jesus schließt mit den Worten, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das ist sein Auftrag, seine Bestimmung. Also geht es in dieser Geschichte um den Glauben an Jesus Christus. Darum, dass einer anfängt, an Jesus zu glauben. Und solch einen Glauben, wie den Zachäus gefunden hat, solch einen Glauben wünsche ich dir und mir. Und dieser Glaube, den wir bei Zachäus sehen, ist ganz anders, als wir das normalerweise erwarten würden, wenn wir so an Religion und Glauben denken. Also in vieler Hinsicht, finde ich, ist das, was wir hier bei Zachäus sehen, Religion auf den Kopf gestellt. Und das möchte ich gerne mit uns an verschiedenen Punkten und Stationen anschauen. Das erste, Beziehung statt Lehre. Also wenn du glauben willst, einer Religion Glauben schenken willst, beschäftigst du dich normalerweise mit der Lehre dieser Religion. Ob das nun Buddhas Lehren, Mohammeds Lehren oder die Bhagavad Gita ist. Du liest Bücher, du studierst sie, lässt sie dir von einem Lehrer erklären und dann kommt der Punkt, wo du verstehst. Du sagst, wow, bingo, das ist es. Das kann eine gute Erfahrung sein, aber das ist noch nicht der Glaube, von dem im Zusammenhang mit Jesus in der Bibel die Rede ist. Und das bringt noch nicht wirklich die Lebensveränderung, die Jesus mit Rettung beschreibt. Klar, Jesus hat auch gelehrt und gepredigt. Aber wie wir das jetzt hier bei dieser Geschichte von Zachäus gesehen haben, kamen die Menschen zum Glauben, wenn sie in einen persönlichen Kontakt mit Jesus kam, in eine Beziehung mit ihm hineinkam und wenn sie in dieser Beziehung auch blieben. Der Glaube an Jesus Christus war damals nicht und ist heute nicht ein Fürwahrhalten einer Lehre. Der Glaube an Jesus ist auch nicht ein mystisches Gefühl, das in der Beschäftigung mit der Lehre von Jesus vielleicht aufkommt. Sondern der Glaube an Jesus ist ein Vertrauen. Vertrauen in eine reale Person, in Jesus. Die Menschen haben damals erkannt, in Jesus begegnet uns Gott. Jesus ist der, der von Gott kommt, der in einzigartiger Beziehung zu Gott steht, Gottes Sohn. Und sie suchten seine Nähe deswegen. Und sie erlebten, wie die Freundschaft mit Jesus, das Zusammensein mit Jesus, die Beziehung zu ihm sie veränderte, ihnen eine Hoffnung gab, die sie vorher nicht hatten, ihnen eine Klarheit gab, die sie vorher nicht hatten. Die Jünger waren nicht gut im Verstehen. Jesus hat einmal gesagt, um Himmels Willen habt ihr es immer noch nicht verstanden. Aber die Jünger wussten, wir müssen bei Jesus bleiben. Wohin sonst sollten wir gehen, hat Petrus einmal gesagt. Und das ist auch heute möglich. Jesus existiert. Er ist von den Toten auferstanden und lebt. Durch den Heiligen Geist können wir ihm begegnen, mit ihm sprechen und auf ihn hören. Und wenn du dich mit dem Thema Glauben beschäftigst und das so hörst, wie ich das sage, dann findest du das vielleicht befremdlich. Das klingt merkwürdig. Ist das ein Fall für die Psychiatrie? Ich höre Gott reden. Ich rede mit ihm, aber das ist das Geheimnis des Glaubens. Milliarden von Menschen haben diese Erfahrung im Lauf der Geschichte gemacht und das über Jahrtausende von Kirchengeschichten. Und dieses Geheimnis des Glaubens wurde zum Beispiel bewahrt in dem Glaubensbekenntnis. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, so heißt es da. Und deswegen ist auch die Bibel Zuerst nicht ein Buch mit geistlicher Lehre, sondern eine Sammlung von Berichten, von Zeugen, Menschen, die Zeugen davon wurden, die das selbst erlebt haben oder bei anderen gesehen haben, wie Gott mit Menschen in Beziehung tritt. Die Bibel ist ein Buch, was von der Beziehung Gottes mit den Menschen Zeugnis gibt. Und jetzt der nächste Punkt. Religion auf den Kopf gestellt, Glaube ist Begegnung statt Institution. Normalerweise hat und braucht Glauben Institutionen. Ein Tempel, die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, Priester, Hierarchien, Rituale. Ja, und wenn dann der Tempel geschändet wird, wenn die Priester einen enttäuschen, wenn die Hierarchien missbraucht werden, wenn die Rituale ein Mittel zur Manipulation werden, dann auf einmal gerät der Glaube ins Wanken, verliert seine Kraft. Der Glaube, den Zachäus gefunden hat, der brauchte und braucht auch heute die Begegnung mit Jesus. Das war der Ausgangspunkt, das blieb der Dreh- und Angelpunkt seines Glaubens. Jesus sprach ihn an, er rief ihn zu sich, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und ich behaupte, auch heute können du und ich nur glauben, wenn Jesus uns ruft, wenn Jesus uns begegnet. Und dass das geschieht, das können viele von euch hier im Saal bestätigen. Und ohne diese Begegnung mit Jesus ist unser Glaube eine sehr fragile Sache. Und wenn dich dann die Gemeinde oder der Pastor oder die anderen Christen enttäuschen, dann ist auf einmal alles in Frage gestellt. Aber wie kommt es dazu, dass Jesus uns ruft, uns begegnet? Und jetzt bin ich beim nächsten Punkt, gefunden werden statt suchen. Normalerweise ist es ja bei Religion so, wir machen uns auf eine spirituelle Suche. Wir beten, wir meditieren, wir fokussieren uns auf Gott, bis wir durchdringen und erleuchtet werden, bis wir das Licht sehen. Erinnert ihr euch an die Predigt, die Pastor Arne Völkel gehalten hat? In einer seiner letzten Predigten über Lukas 15, Vers 1 bis 10, da ist die Rede von einer Münze, die verloren ging und gesucht und gefunden wurde. Ein Schaf, das verloren ging und gesucht und gefunden wurde. Und die Quintessenz war genauso wenig, wie eine Münze oder ein verlorenes Schaf dazu beitragen können, dass sie wieder gefunden werden. Genauso wenig können wir das machen, dass Jesus uns findet, dass Jesus uns begegnet und ruft. Das ist Gottes Initiative. Der ewige Gott macht sich auf den Weg zu uns Menschen, zu dir und mir. Er überbrückt mit Jesus diesen Graben, der uns trennt von ihm. Nicht wir überbrücken diesen Graben. Mit anderen Worten heißt das, Glaube kannst du nicht lernen. Glauben ist und bleibt Gottes Handeln. Ein Geschenk, das unerwartet, überraschend kommt. Die Bibel spricht da auch von Gnade. Und Religion auf den Kopf gestellt, der nächste Punkt, wenn es um Glauben geht, Offenheit statt frommer Disziplin. Vielleicht hast du den Einwand, aber irgendetwas hat der Zachäus doch getan. Er wollte doch Jesus sehen, er kletterte doch auf den Baum. Normalerweise ist das ja so in der Religion, die Erleuchtung geschieht durch geistliche Disziplin. Von Siddhartha Gautama, dem Begründer des Buddhismus, heißt es, er saß 6 Tage und Nächte in tiefer Meditation unter dem Baum. Und dann hat er die Erleuchtung gehabt. Es gibt auch eine christliche Variante davon. Bete täglich 1 Stunde. Und dann kommst du in neue geistliche Sphären. Dann wird dir Jesus nahe sein wie nie zuvor sonst. Gibt es in vielen Varianten. Bei Zachäus war das anders. Ja, er wusste etwas von diesem Jesus und er wusste, dieser Jesus sollte der Freund der Zöllner und Sünder sein. Er wollte ihn selbst sehen. Er kletterte auf den Baum. Aber es blieb Jesus, der ihn ansprach. Es war Jesus, der sich bei ihm einlud. Es war Jesus, der die Initiative für diese Begegnung ergriffen hat. Anders ging es nicht. Heute heißt das für dich und für mich, eine Offenheit ist gut. Das hilft, wenn wir innerlich neugierig sind, vielleicht auch eine Sehnsucht danach haben. Das führt dazu, dass dann, wenn Jesus uns anspricht, wenn er uns ruft, dass wir dann bereit sind, uns zu öffnen. Aber er alleine kann das tun. Die Initiative geht von ihm aus. Religion auf den Kopf gestellt, das bedeutet für Glauben auch, der Glaube bewirkt Umkehr, statt Umkehr führt zum Glauben. Die Zeitgenossen, die frommen Zeitgenossen von Jesus, hatten klare Vorstellungen. So einer wie Zachäus muss Buße tun. Der muss sich ändern, der muss umkehren. Es muss ihm leid tun, was er bisher gemacht hat. Er muss es bereuen. Und dann kann er zu Gott kommen. Dann kann er zum Messias kommen. Nur dann kann er Gott begegnen, Gott erleben, in eine Beziehung zu ihm finden. Buße und Umkehr sind die Voraussetzung für Glauben. Kommt uns bekannt vor, oder? So war das auch im Mittelalter zum Beispiel für Martin Luther. Deswegen ging er ins Kloster. Er sagte sich, ich werde Mönch und dann endlich wird Gott mich akzeptabel finden. War aber nicht so. Und hier bei Zachäus ist es auch ganz anders. Das, was man sich damals und was wir uns heute als Ergebnis einer Buße gedacht hätten, das erlebt der Zachäus. Einfach so. Ohne, dass er es sich verdient und erarbeitet hätte. Auf einmal sitzt Jesus, der Sohn Gottes, in seinem Wohnzimmer und isst mit ihm und spricht mit ihm. Und das ist nicht die Belohnung für die Veränderung, die sich der Zachäus vorgenommen und umgesetzt hat, sondern es ist die Voraussetzung für eine Veränderung, die Zachäus dann erlebt. Und warum begegnet denn dann jetzt Jesus dem Zachäus eigentlich? Und da ist dieser kleine Satz, den wir vielleicht nicht richtig einordnen können. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams, so heißt es in Vers 9. Dahinter steht, Jesus geht bei Zachäus, wird sein Gast, geht zu Zachäus, wird sein Gast, weil er weiß, Gott will es so. Weil ihm und auch Gott dieser korrupte Zöllner unendlich wichtig ist. So wichtig, dass Jesus weiß, ich muss heute dein Gast sein. Dieses Muss deutet an, es ist Gottes Wille, dass es so geschieht. Wenn wir Umkehr und Lebensveränderung als einen notwendigen Schritt sehen, damit jemand glauben kann, dann sind wir schnell dabei, dass wir sagen, du musst so werden wie wir, bevor du glauben kannst. Aber in Wirklichkeit ist es umgekehrt. Erst wenn jemand Jesus begegnet und ihm Vertrauen lernt, erst dann ändert sich das Leben. Diese echte Veränderung im Glauben ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das Gott uns macht. Und dieses Geschenk lasst uns noch weiter anschauen. Religion auf den Kopf gestellt, Herzensänderung statt einer Sammlung von Geboten. Die Veränderung, die Zachäus erlebte, war nämlich ganz anders als die Veränderung, die man im Rahmen einer Religion erwarten würde. Damals gab es für das fromme Israel klare Regeln. Ein Rabbi gab damals 20% seines Vermögens oder seines Einkommens, das war die Obergrenze für wohltätiges Geben. So machten es die Frommsten der Frommen. Und wenn sich jemand durch Betrug Besitz angeeignet hatte, musste er den Betrag zurückerstatten plus 20%. Wer so handelte, zeigte damit, dass er Gott wirklich ernst nahm. Und es ernst meinte mit dem Glauben. Aber Zachäus ging da weit drüber hinaus. Die Hälfte seines Besitzes an die Armen wollte er geben und was er zu Unrecht erworben hatte, vierfach erstatten. Weil Jesus ihm begegnete, veränderte sich sein Herz, seine ganze Einstellung zu Geld und Besitz. Und das war nicht klein. Vorher drehte sich bei Zachäus alles um Geld, um Besitz. Und Jesus hatte gesagt, wir lesen das im Lukas-Evangelium wenig vorher, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein reicher Mensch zum Glauben findet. Und hier geschieht das. Weil durch die Begegnung mit Jesus sich das Herz von Zachäus ändert. Und noch ein letzter Punkt, Religion auf den Kopf gestellt, Umkehr im Leben statt Ausstieg aus dem Leben. Klassisch wäre für Religion nach der Erleuchtung raus aus dem Leben, rein ins Kloster oder Pastor werden oder Glauben zum Beruf machen. Aber Zachäus bleibt Zöllner. Trotz der radikalen Veränderung in seinem Herzen lässt Jesus ihn in seinem Beruf, in diesem schwierigen und problematischen Existenz als Zöllner. Jesus ruft ihn nicht heraus aus einem Beruf, der so viel mit Betrug verbunden ist. Jesus mutet ihm zu, abzuwarten, ob sein Beruf und seine Kollegen einen neuen Zachäus ertragen. Also, Glaube findet mitten im Leben statt und nicht in einer Welt parallel zum Alltag, zum Alltagsleben. Es heißt, und das ist auch noch ein Punkt, Freude statt Zufriedensein. Zachäus nahm Jesus voller Freude auf. Wenn der normale Weg von Religion ist, ist, ich diszipliniere mich, ich suche, ich lerne, ich ändere mich, dann bin ich bestenfalls am Ende mit mir zufrieden. Aber Zachäus wurde gesucht und gefunden. Das hat sein Leben von Grund auf verändert und deswegen gab es eine große Freude bei ihm. Und deswegen ist auch heute das Merkmal von echtem Glauben an Jesus Freude. Eine tiefe innere Freude. Was machst du jetzt mit dieser Geschichte? Und ich bin bei meinem dritten Punkt, Glaube geht nur hier und jetzt. Glaube ist dringend. Wenn wir diese Geschichte von der Begegnung von Zachäus mit Jesus anschauen, dann fällt auf, dass alles hier mit einer ganz großen Dringlichkeit geschieht. Um keinen Augenblick zu verlieren, läuft Zachäus voraus und besteigt, ohne sich darum zu kümmern, dass er sich zum Affen macht, einen Baum. Schnell soll er herunterkommen, ruft Jesus ihm zu. Heute noch muss Jesus sein Gast sein. Und schnell steigt Zachäus vom Baum. Und noch bevor der Tag zu Ende geht, wird eine großartige Veränderung in seinem Leben sichtbar. Es scheint so, als ob es für Jesus und Zachäus in dieser Situation nichts Wichtigeres gibt als diese Begegnung miteinander. Nichts anderes kann sie ablenken, nichts kann ihre Entschlüsse aufheben. Wie ist das bei dir? Wenn du erlebst, Jesus begegnet dir, er ruft dich, er spricht mit dir. Und das ist natürlich etwas anders als bei Zachäus, wo ein Jesus von Fleisch und Blut sprach. Aber es ist trotzdem ein ganz realer Vorgang. Und du weißt das. Wenn Jesus dich ruft und mit dir spricht, du spürst und weißt das in deinem Herzen. Und dann ist es wichtig, dann ist das das Wichtigste. Alles andere kann warten, aber dann ist es wichtig, dass du da dich mit beschäftigst, dass du auf Jesus eingehst, dass du ihm Zeit und Raum widmest, dass er dein Gast sein kann. Und so wird diese Begegnung mit Jesus der Wendepunkt, auch in deinem Leben. Ich möchte für uns beten, dass Jesus uns begegnet. Lieber Herr Jesus, danke für diese Geschichte von Zachäus. Und wir sehen, wie alles davon abhing, dass du ihm begegnet bist. Und so ist es auch mit uns, wenn wir glauben wollen, wenn wir im Glauben bleiben wollen, es hängt alles davon ab, dass du uns begegnest. Und ich bitte dich, tu du das. Begegne du jedem Einzelnen von uns heute Morgen hier in diesem Raum. Berühre uns, sprich du zu uns, rufe du uns, so dass wir es erfassen und verstehen können. Amen. Soll ich gleich weitermachen? Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Und beim Abendmahl ruft Jesus uns auch. Das Abendmahl, wenn wir von dem Brot essen und aus den Bechern trinken, das ist eine Einladung zur Begegnung mit Jesus. Und in dem Brot und in dem Traubensaft, der im Becher ist, möchte Jesus uns begegnen. Und Olaf, die Einsetzungsworte liest du? War das so? Genau. In den Einsetzungsworten, die Olaf gleich liest, wenn wir das hören, wie das gedacht ist und wie wirklich dieses Brot uns auf Jesus und das, was er für uns getan hat, hinweist und der Becher genauso. Und wenn du dich auf diese Begegnung einlassen möchtest mit Jesus, dann bist du herzlich eingeladen, komm. Und wenn du denkst, nee, ich bin mir gar nicht sicher, ist das Jesus, der mich ruft, wie ist das eigentlich, dann bitte ich dich, warte einfach noch ein Stück. Du kannst auch bei dem Abendmahl sitzen bleiben, für dich beten und hinterher die Lieder singen. Und auch das ist eine Form, wie du dann, die einfach besser passt. Aber wenn du dich auf die Einladung von Jesus einlassen willst, dann sei herzlich willkommen und komm und nimm dieses Abendmahl.
Rein organisatorisch werden wir das wieder so handhaben, dass wir uns an diesen vier Tischen, die im Raum verteilt sind, versammeln. Bei den hinteren Tischen, die sind etwas kleiner, da ist weniger Platz, vielleicht so 10 Leute. Hier vorne können es auch gerne mal 15 oder 16 sein. Herzliche Einladung dazu. Vor dem Abendmahl singen wir noch gemeinsam ein Lied, und zwar "Lasst uns feiern das Mahl, das er uns gab". Ich bitte euch, zu den Einsetzungsworten und zum anschließenden Gebet aufzustehen. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: "Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe." Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: "Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis." Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Es ist nur ein einziges Brot, darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von dem einen Brot. Auch aus Johannes: "Kommt im Glauben, esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in euren Herzen im Glauben an Christus, der gesagt hat: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
Herr Jesus Christus, danke, dass du uns das Abendmahl gegeben hast. Danke, dass wir im Abendmahl fühlen und schmecken können, dass wir dir wichtig sind, dass du uns liebst und dass du dich selbst für uns eingesetzt hast und hingegeben hast. Und danke, Jesus, dass durch deinen Tod am Kreuz für uns der Weg frei ist, dass unsere Schuld, dass das Negative in unserem Leben weggenommen wird, dass du es wegwischst, dass du den Preis dafür bezahlt hast. Und Jesus, danke, dass wir mit dem Becher uns gewiss sein können, wenn wir den nehmen, dass wir mit dir in einer Verbindung stehen, die du ins Leben gerufen hast und wo du der Garant für bist, dass die auch bestehen bleibt. Danke dafür, Jesus. Amen.
Amen. Jesus lädt euch ein, Brot und Wein entgegenzunehmen.
Wir starten jetzt in die Anbetungszeit und ihr seid herzlich eingeladen, um dabei aufzustehen. Ihr könnt aber auch sitzen bleiben und zuhören. The more I seek you, the more I find. The more I find you. Wenn ich hier vor dir stehe, deine starke Gnade sehe, dann ergreift mich deine Liebe. Du nimmst mich in deine Arme, Friede hüllt mich ein für immer. Ich tauch ein ins Gnadenmeer. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an. Deine Liebe. Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich, und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich, und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr, denn deine Liebe ist so weit und umströmt sie mich, und nun schau ich auf dich, Jesus. prophetisch reden könnte über das Ende dieser Erde. Deine Geheimnisse entdecken und sie zu entziffern wüsste und hätte keine Liebe in mir. Es wäre alles sinnlos und leer. Denn alles, was ich bin, bin ich durch dich. Ich atme ein und aus, ich atme dich. In allem, was ich fühle, spür ich dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Wenn ich wie deine Engel reden, Zeichen und Wunder tun könnte, das Venetikel dieser Welt verändern oder zu deuten wüsste, wenn ich die Kohle dieser Welt auf eine Karte setzen müsste und hätte keine Liebe in mir, es wäre alles sinnlos und leer. Ich danke dir, dass du für uns da sein willst, dass wir dich suchen können und du ja in unserem Leben sein möchtest, an unserem Leben teilhaben möchtest, egal mit was wir zu dir kommen, egal was in unserem Alltag ist, wie klein das auch wirken mag. Du bist da für uns und dafür danke ich dir. gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness. Ever changing from glory to glory, may rot here, may our lives tell your story. Shine on me.
Vielen Dank. Wir wollen nun gemeinsam das Vaterunser beten und ich bitte euch dazu nochmal aufzustehen. Vater unser im Himmel. Bitte nehmt wieder Platz. Wir singen zum Abschluss noch ein gemeinsames Lied. '96 und von Lukas Denunzio war, das war mir jetzt auch neu, da müssen wir den Text nochmal abstimmen, aber das hat doch ganz gut geklappt. Aber es ist auch mal schön, finde ich, so ein altes Lied zu singen, das üben wir nochmal. Wir sind jetzt, ja, selbstverständlich, das war ja auch so gedacht, er hat das ja auch so gespielt. So, wir sind am Ende dieses Gottesdienstes angelangt und wollen jetzt uns unter den Segen Gottes stellen. Und bitte euch dazu aufzustehen. Die Gnade Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Hilfe des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche noch allen einen schönen Sonntag und eine gute Woche.